Herzlich willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Moni vom Lulut Online Nähatelier über das Thema Altkleider und die Probleme, die damit entstehen. Wir fokussieren uns zunächst auf möglichst gute Wege, Altkleider im Kreislauf zu erhalten und schwenken dann dazu über, zu besprechen, wie wir generell Kleidung länger im Kreislauf erhalten können. Stichworte wie Reparieren, nachhaltiges Nähen und nachhaltiges Kleidungskaufen fallen hier. Eine super spannende Folge, die einmal wieder mir bewusst macht, dass die Modeindustrie ein richtig schmutziges Geschäft ist. Aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Viel Spaß beim Hören. Hallo Moni!
Hallo!
Schön, dass du heute meine Gästin bist. Ich kann es ja immer noch nicht ein bisschen fassen. Also es ist ja so ein bisschen... Kleiner Fangirl-Moment, auch so ein bisschen für mich, ja, dass die Moni bei mir zu Gast ist.
Okay, wow, das hatte ich jetzt nicht erwartet, aber freut mich natürlich. Das kriegt man ja immer nicht so mit.
Ja, da, also ich folge eurem Account und mache, also beobachte sehr interessiert, was ihr so treibt. Bin auch schon sehr gespannt aufs neue Schnittmuster, was bald rauskommt. Ich erwarte den Release schon mit großer Begeisterung. Ich habe hier Stoff liegen und möchte das gerne nähen.
Yeah. Und zum Glück brauchen wir da ja nicht so viel.
Ganz genau, ich habe hier von so einem, Stofftauschtisch, da kommen wir fast schon gleich ins Thema, von so einem Stofftauschtisch noch Leinen. Und das war nicht so ein großes Stück und ich erhoffe mir, dass, die Sommerhose daraus dann genäht wird.
Sehr cool. Ich habe mich auf jeden Fall auch sehr über deine Anfrage gefreut und freue mich, dass wir jetzt hier ein bisschen über was Nähen und Nachhaltigkeit sprechen können.
Ganz genau. Das Thema ist heute sehr umfangreich, haben wir schon gerade im Vorgespräch gemerkt. Angeschrieben oder angefragt hatte ich dich zum Thema Altkleider, weil mich das super interessiert und bestimmt auch viele von meinen Zuhörern und Zuhörern. Was macht man eigentlich sinnvollerweise mit den Kleiderstücken, die nicht mehr gefallen, die nicht mehr passen? Also ich gerade so, ne, zweifach Mama nach dem zweiten Kind. Jetzt ist das zweite Kind schon 4 Jahre alt. Ich gebe langsam die Hoffnung auf, dass ich in diese Sachen nochmal reinpasse, die ich vor diesem Kind getragen habe. Genau, was tut man dann eigentlich effektiverweise? Das soll so halt ein bisschen das Thema sein. Aber bevor wir einsteigen, magst du dich und euer Projekt mal kurz vorstellen? Für die, die dich vielleicht eventuell noch nicht kennen, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Ja, klar. Also ich bin... Monika Peter, die eine Hälfte von Lulut, vom Lulut Online Nähatelier. Unser Projekt ist vielmehr ein Unternehmen eigentlich, das wir 2013 gestartet haben mit einem Nähatelier vor Ort in München. Da haben wir Nähkurse gegeben und haben auch Kleidung verkauft, also selbstgenähte Kleidung von Claire, von meiner Kollegin Claire Massieu, die ist Modedesignerin und eben macht bei uns so den Mode- und ich sag mal Nähexpertinnen-Part und ich bin so für den Marketing-, Kommunikations- und Nachhaltigkeitspart zuständig. Und ja, dann hatten wir da unser Nähatelier und haben die Kurse gegeben, die auch, würde ich sagen, ganz schnell sehr gut angenommen wurden. Auch in München waren wir dann auch recht schnell bekannt. Und dann kam Corona und dann konnten wir keine Nähkurse mehr geben. Und haben das immer noch so ein bisschen, ja, so gut es ging halt weitergemacht, aber haben parallel online uns das Online-Nähatelier aufgebaut. Also Schnittmuster hatten wir schon online und digital, haben wir schon ein paar Jahre vorher gestartet, aber haben jetzt, sag ich mal, online noch nie so richtig gesagt, okay, jetzt geben wir da jetzt auch mal Gas. Und das haben wir da dann gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen unser Nähatelier, so wie es da ist, einfach online machen. Und deswegen wurde es einfach das Online-Nähatelier. Und haben dann einen Mitgliederbereich eröffnet für nachhaltiges Nähen, also wo man sich seine Kleidung, wo wir einfach Näherinnen begleiten beim Nähen der eigenen Kleidung. Und bei uns ist immer der Fokus auf nachhaltig nähen. Also, dass man am Ende Kleidung trägt, Kleidung näht, die man gerne und lange trägt. Das ist so unser Credo. Genau. Und mittlerweile haben wir da so einen ganz guten Mix aus eben Schnittmuster, unsere eigenen Schnittmuster, Online-Workshops, die man jetzt auch unabhängig von dem Mitgliederbereich machen kann oder unser Mitgliederbereich, wo man sich eben mit anderen austauschen kann und monatlich immer Näh-Input kriegt von uns unterschiedlichen. Das Nähatelier haben wir dann 2021 aufgegeben und sind seitdem nur noch reines Online-Unternehmen.
Ja. Und Claire ist in der Zeit dann nach Frankreich zurückgezogen, oder habe ich das richtig?
Wir sind beide nicht mehr in München. Also ich bin schon vor der Pandemie nach Ulm gezogen. Das ist so 1,5 Stunden von München, weil ich habe eh ganz viel remote gearbeitet, also gar nicht, war jetzt gar nicht immer aktiv im Laden involviert. Wir hatten eben schon Mitarbeiterinnen bei uns in München und deswegen war ich da jetzt gar nicht so im Laden involviert. Und als ich schwanger geworden bin, bin ich 2018 nach Ulm gezogen und dann war bei Claire auch, stand auch schon ein Umzug fest zu, quasi schon vor Corona, der 2020 hätte stattfinden sollen. Der hat sich dann durch Corona noch ein halbes Jahr verzögert, aber sie ist dann auch 2020 oder 2021, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, nach Versailles gezogen. Also nach Frankreich, zwar nicht in ihre Heimatstadt, aber zurück nach Frankreich,
Ja.
nachdem sie 15 Jahre in Deutschland gelebt hat.
Ja. Und jetzt, dann ist es ja super praktisch, also auch dafür praktisch, das jetzt komplett online zu machen, dass ihr beide ja dort wohnen könnt, wo es euch gerade gut passt quasi, ne? Und trotzdem gemeinsam das noch weitermachen könnt.
Voll. Also das ist das, was wir auch ja, Unternehmertum so lieben, dass man, also wir sehen da voll den Vorteil drin, dass man einfach flexibel bleiben kann und sich das auch so gestalten kann, dass es zu einem passt.
Ja.
Und deswegen haben wir das auch dann dankend angenommen und gesagt, gut, dann machen wir das jetzt komplett online. Und wir sind auch total happy und finden es einfach dahingehend auch toll, dass wir dadurch natürlich auch viel mehr Menschen erreichen können. Und natürlich total ortsunabhängig erreichen können. Also wir haben ja jetzt mittlerweile Mitglieder, also deutschsprachige Mitglieder, die eben in Schweden leben oder in den Niederlanden oder sowas. Und das ist natürlich auch total cool, dass wir gerade mit diesem Nachhaltigkeitsthema auch so viele erreichen können. Weil das ist natürlich auch unser Ziel, dass das ganz viele mitkriegen und ganz viele dann auch in die Praxis und in ihr Leben auch integrieren können.
Ja. Der auslösende Story-Post quasi, der mich dann bewegt hat, dich einzuladen, ging ums Thema Altkleider. Und ich würde ganz gerne, glaube ich, auch mit dem Thema starten. Und dann, ich glaube, uns trägt es dann ganz schnell auch zu anderen Themen. Aber
Ja, klar.
genau, aber lass uns vielleicht mit diesem Thema Altkleider anfangen. Und du hattest dazu einen Storypost gemacht, was dich so bewegt beim Thema Altkleider. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich bei Altkleidern an diese Container denken, die an jeder Straßenecke meistens bei den Glascontainern mitstehen und wo man dann, wo drauf steht, bitte saubere Kleidung in Tüten verpackt reinwerfen und Schuhe bitte nur paarweise. Genau.
Genau.
Und ja, und ich glaube aber nicht vielen bewusst, also was glaube ich einigen nicht bewusst ist, dass das nicht immer eine gute Sache ist, quasi. Genau. Aber vielleicht erstmal so, was ist eigentlich Grundvoraussetzung? Also was ist eigentlich Altkleider? Gibt's da eine Definition, was das ist? Oder ist das einfach alles, was in diesem Container fliegt?
Also im Endeffekt gibt es ja keine Definition, weil ist für jeden was, denke ich mal, was anderes ist und es zählt ja nur das, was dort landet. Also deswegen, was dort landet, damit muss man ja irgendetwas machen.
Ja.
Also oder damit wird ja irgendetwas gemacht. Und deswegen, ich denke, da ist bei jedem die Grenze anders. Für manche sind das reine defekte Sachen, die wirklich, wo sie denken, okay, die tue ich in die Altkleider, in den Altkleidercontainer und dann wird das irgendwie recycelt oder geschreddert oder zu Putzlumpen oder sowas verarbeitet. Für manche sind es einfach aussortierte Sachen, also einfach alle Sachen, die sie in irgendeiner Form zu Hause aussortieren an Textilien. Ich glaube, das ist bei den meisten so, dass sie einfach sagen, okay, alle Textilien, die ich zu Hause nicht mehr brauche, seien sie intakt oder nicht intakt, packe ich da rein, weil dann können die, die das ja vertreiben, ja selber sortieren, was sie brauchen und was nicht. Und ja, das würde ich sagen, sind so die zwei, wo ich jetzt sagen würde, wären so die meisten, die danach handeln, wahrscheinlich, was in
Ja.
die da in die Altkleidercontainer zu geben.
Ja. Wenn ich hier bei unserem altkleiner Container so vorbeigehe, ist er immer überproppenvoll und ich frage mich immer, wo kommen diese ganzen Klamotten her? Wer hat denn so viel Mist? Ja, es können ja nicht ständig irgendwelche Hausentrümpelungen sein, ja, wo noch vielleicht von Oma und Opa oder Uroma und Uropa irgendwelche Klamotten da reinwandern. Was ist da, was denkst du, wo kommt dieses Problem her, dass wir so viel auch Altkleider haben, Kleidung, die wir nicht brauchen? Was ist da deine Meinung dazu?
Also ich glaube, da gibt es einfach, die Masse lebt, glaube ich, anders, was Konsum angeht. Also es ist so, dass in Deutschland durchschnittlich werden 60 Teile pro Jahr gekauft, was ja schon echt eine gute Hausnummer ist. Das heißt, mehr als ein Teil die Woche. Und das ist der Durchschnitt. Also das heißt, es gibt Menschen, die viel mehr kaufen und Menschen, die natürlich ein bisschen weniger kaufen. Und irgendwo müssen die Sachen ja hin, weil die werden ja dementsprechend irgendwann auch nicht mehr getragen. Und ja, ganz klar ist, dass dieser ganze Fast Fashion Konsum dazu beiträgt, dass natürlich Kleidung auch viel weniger langes Leben bekommt. Oder auch die ganzen Trends. Also es gibt ja teilweise in den Fast-Fashion-Ketten Zyklen von 2 Wochen, also Kollektionszyklen, dass jede 2 Wochen eine neue Kollektion rauskommt. Und das Schlimme dabei ist, dass das ja, man würde zwar denken, weil vielleicht, je nachdem, in welcher Bubble man sich befindet, würde man denken, ah ja, aber da ist doch jetzt ein Bewusstsein da, vielleicht auch mit den Fridays for Future, die da so ein bisschen ja auch die Jüngeren ja, jetzt auch ein Bewusstsein dafür kriegen, aber das ist trotzdem noch so ein kleiner Teil. Und nicht ohne Grund gibt es mittlerweile halt auch Ultra-Fast-Fashion-Ketten wie Shein oder ja auch Temu zum Beispiel, wo das Ganze ja ist. Also das sind ja dann wirklich so schlechte Qualität, dass die ja teilweise wirklich Wegwerfware produzieren im Sinne von, dass die nach einem Mal tragen auch wirklich kaputt ist. Und irgendwo müssen die Sachen ja dann auch hin. Und ich glaube, es ist jetzt gerade einfach noch die Zeit von, die ältere Generation denkt, ja, aber damit kann man doch noch was machen mit den Sachen, die wir haben. Und die Jüngere denkt, ja, okay, einmal angezogen, weg damit.
Ja.
Und dann stehen da halt die Container und dann hat sich das irgendwie so etabliert, dass man halt Kleidung in diese Container nicht mal reinwirft, weil wie du schon gesagt hast, ich glaube, das war auch die Story, wo die du meinst bei mir ist, da war halt ein übervoller Container, an dem ich vorbei, also in dem radel ich jeden Tag vorbei, neben Glascontainern eben auch. Und die Klamotten waren halt einfach unten am Boden verstreut, ja. Also das heißt, da hat jemand einfach Klamotten neben den Container gelegt. Und das kann es halt gleich sein lassen, weil die kann es halt gerade so nehmen und einfach auch in die Mülltonne
Ja.
tun, ja. Weil mit denen wird gar nichts mehr passieren. Dann fängt es auch noch an zu regnen. Dann habe ich also ich habe das 2 Tage beobachtet und habe dann gedacht, okay, wenn es jetzt morgen noch liegt, dann nehme ich die und schmeiße sie weg, weil es hat eben einmal auch geregnet. Zweimal, als ich vorbeigelaufen bin, haben noch irgendwelche Leute drin gewühlt und die Sachen sind immer weiter auf der Straße gelandet. Und ja, da ist einfach die Wertschätzung fehlt. Also ich glaube, die meisten Leute sehen auch nicht oder wissen es wahrscheinlich auch nicht, dass diese Klamotten, die da liegen, einfach auch echt Menschen genäht haben. Das machen keine Maschinen. Das geht nicht. Also
Ja.
vielleicht Teilschritte, aber da sitzen Menschen und nähen das.
Ja.
Und dann wird das hierher geschifft, meistens noch von aus Asien irgendwo. Also das heißt, da ist ein Teil schon so viele Ressourcen, hat so viele Ressourcen hinter sich, nur damit es einmal gekauft wird und da irgendwo auf dem Boden landet. Und das, ja, das ist meine Motivation, mich auch dafür einzusetzen, weil ich denke, da kann jeder von uns was dazu beitragen, weil wir alle tragen Klamotten. Und nur jeder, der ein bisschen schon was darüber weiß und dazu macht, kann dann schon auch was bewirken damit.
Ja. Ich komme ja noch so aus einer Generation, wo es noch eine Winter- und Frühjahrskollektion gab. Das war's. Und dann gab es einen
Ja.
Winterschlussverkauf und einen Sommerschlussverkauf. Ich kann mich aber erinnern, als es abgeschafft worden ist und dann, ich habe das Gefühl, mit diesem Abschaffen von diesem Von diesen zwei Rhythmischen im Jahr ist das dann so weggegangen, so dass man ständig irgendwie. Mich ärgert es auch teilweise, weil ich dann denke, oh, ich hatte letztens da so ein Basic-Shirt geholt quasi, was heißt letztens? Ich trage ja meine Sachen, bis sie mir vom Leibe fallen, aber ich denke mir, hey, das ist so ein Basic-Teil, das kriegst du doch garantiert in so einer Kette einfach wieder. Pustekuchen. Gibt's natürlich nicht mehr. Und dann sagt die Verkäuferin, ach wieso, das haben wir doch schon seit 6 Jahren nicht mehr im Sortiment. Ich denke mir so, ja, aber jetzt fällt es mir vom Leib und ich hätte gerne genau das wieder, aber naja.
Ja, und
Ja.
ich habe auch beobachtet, also das ist jetzt natürlich nur eine ganz subjektive Beobachtung von mir, weil ich auch immer wieder in ein paar solche Läden gehe, einfach zum Gucken so. Auch ja, ich mache immer so, keine Ahnung, guck mal eben, was sind gerade so für Trendsachen da oder auch vom Material. Ich gucke mir gerade bei so, wenn so Basics da sind, auch mal in die Labels rein und sowas. Und da ist mir aufgefallen, dass über die Jahre, also kann man auch nicht über einen Kamm scheren, nicht in allen Läden, aber so generell ist mir aufgefallen, sind gerade bei so Basic-Sachen die Stoffe immer dünner geworden. Und irgendwann früher war es ja noch Baumwolle. Und mittlerweile ist halt auch immer mehr Polyester drin, selbst in den Basic-Sachen. Und ja, dass man da natürlich auch drauf achten sollte, was da halt auch so drin ist.
Ja. Wenn wir mal zurück zum Altkleidercontainer kommen, so, was passiert mit den Kleidern, die da in den Container geworfen werden? Das kann ja sehr unterschiedlich sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, vor allem kann man da gar nicht so ganz pauschal was sagen, weil es auch von Stadt zu Stadt sehr abhängig ist. Es ist so, also in erster Linie sollte man auf den Container schauen, was da drauf steht. Also ist es von der Caritas, ist das von einem Sozialkaufhaus, von einem örtlichen, oder es gibt ja auch oft so eben lokale soziale Organisationen. Wenn jetzt dran steht, also wenn jetzt gar keine Organisation dahinter steht oder irgendwie was Dubioses, das gab es früher, ich weiß nicht, also bei uns in Ulm, wo ich jetzt wohne, sehe ich das kaum noch, so Container, wo ja wirklich fast gar nichts mit dran steht, aber ich kann mich erinnern, das gab es früher ganz viel, einfach ein Container mitten in der Pampa und
Halt
dann
Kleiderkleber
standen nur
drauf.
so Kleider,
Genau.
Schuhe, genau.
Kenne ich
Und
auch. Gelb
ja, das
meistens,
sollte man,
so ockergelb.
ja, genau, und das sollte
Ja.
man natürlich auf gar keinen Fall nutzen, weil das sind, ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich wie so eine Mafia dahinter steckt, aber die verkaufen das einfach weiter und denen ist natürlich da überhaupt kein sozialer Hintergedanke. Die wollen da einfach nur Geld mitmachen und das gab's. Also sagen wir es mal so, in Afrika gibt es ja einen sehr großen Secondhand-Markt. Da kann ich den Film Trashen empfehlen, um da mal einen Einblick drüber zu kriegen. Ich glaube, den gibt es auf YouTube oder so, ist auch nicht so lang. Also Secondhand-Markt im Sinne von, wenn du dort auf die Märkte gehst, da gibt es Secondhand-Kleidung en masse. Und die haben da jetzt die letzten Jahrzehnte auch immer davon gelebt und auch gut. Also weil viele Klamotten waren ja auch noch gut früher. Und das wird aber halt immer schlimmer. Und dort ist es so, die kaufen, das wird halt dorthin verschifft und einfach vakuumiert in so Paketen hin verschifft und die kaufen quasi dort einfach diese Pakete auf, ohne zu wissen, was drin ist und sortieren das dann erst aus dort vor Ort. Und früher, also das heißt, die kaufen quasi die Katze im Sack. Und früher war es noch so, haben sie jetzt in dem Film gesagt, dass wohl so 60% verkauft werden konnten und 40% dort halt einfach in der Pampa gelandet sind. Also einfach, ja, das sind dann
Recycling
halt
und
diese,
Müllentsorgung spielen in Afrika jetzt nicht so die
das
große
gibt's
Rolle. Das
dort
kann man
halt
sich,
nicht.
glaube
Das
ich,
sind,
kann man
ja.
sich alleine herleiten. Okay,
Das sind einfach Müllkippen, die da entstehen. Flussbette, wie heißt es? Flussbetti, Flussbetten. Also es gibt keine Flüsse mehr teilweise, weil die einfach so zugemüllt sind mit Klamotten. Und das wird halt immer schlimmer. Also der Prozentsatz wird immer weniger an Sachen, die sie halt nicht, die sie verkaufen, noch verkaufen können. Und demnach soll ist das halt für mich mittlerweile immer das Sinnbild von, wenn es irgendwo heißt, ja, es wird dann ins Ausland verkauft. Und das ist sind für mich immer so Alarmglocken. Also ich empfehle einfach nachzufragen. Selbst im Sozialkaufhaus nachfragen. Ja, was passiert denn mit den Klamotten, die am Ende hier nicht verkauft werden? Ich finde, wo ich auch ein bisschen so Alarmglocken hätte, war aber auch eine Freundin von mir hat das letztens gesagt. Ja, sie gibt bei ihr einen Container, da steht dann schon eine Organisation und wir schicken das nach, weiß gar nicht, nach Chile oder so, also auf jeden Fall irgendwo nach Südamerika und unterstützen dort das und das Projekt. Und dann denke ich mir halt auch, ich weiß nicht, muss man die Klamotten da jetzt echt um die halbe Welt schiffen, wo ja auch, da sind ja auch genug Länder wie USA oder sowas, die auch anders zugänglich sind noch
Ja,
dort, ja, und die
ja,
auch Überkonsum haben.
ja.
Muss das wirklich sein? Und da weiß man ja dann auch nicht wirklich, was passiert mit den Sachen, die halt dort nicht irgendwie verkauft werden, weil
Ja.
man muss halt einfach mal sagen, dass die Sachen, die im Altkleidercontainer landen, weil ich es ja vorhin schon angesprochen habe, viele wissen halt nicht, dass da halt auch wirklich nur intakte Sachen rein dürfen. Außer, deswegen sage ich, das ist echt immer so ein lokales Ding. Ich weiß mittlerweile, dass bei uns gibt es ein Stoffgeschäft, ein großes, der hat auch eine kleine Fabrik dran, wo die aus Altkleidern zum Beispiel so Recycle-Füllwatte machen. Also wirklich aus den Altkleidern, die halt nicht mehr intakt sind. Das heißt, die sagen sogar, du kannst bei denen auf dem Gelände wirklich auch abgenutzte Textilien, defekte Textilien reinschmeißen in den Container und das wird direkt dort vor Ort zu dieser Recycling-Füllwatte geschreddert und verkauft. Und das finde ich dann wiederum natürlich mega cool, weil die verkaufen das an Endkunden, aber auch an Geschäftskunden und sowas, die damit auch noch was herstellen. Und das finde ich cool. Deswegen nachfragen, echt immer nachfragen. Und halt so wissen eben, okay, Ausland, ja, wo ins Ausland, was genau ist es? Wenn sich solide anhört, dann okay. Aber wirklich immer, also habe ich jetzt für mich einfach herausgefunden, dass ich da immer nachfrage.
Und es steht ja meistens auf diesen Containern. Ich überlege gerade, wie das hier in Göttingen ist. Doch, da steht immer entweder steht irgendein Entsorgungsbetrieb drauf wahrscheinlich. Ich glaube, bei uns ist das, glaube ich, läuft das über die Entsorgungsbetriebe mit. Und dann ist ja natürlich schon interessant, was machen die damit, ne? Es gibt
Da
ja auch
kann man eben
Wertstoff,
nachfragen.
genau, es gibt ja auch Wertstoffhöfe, wo die versuchen, Materialien ja wieder
Ja.
zu entnehmen, um sie dann auch wieder zu verkaufen quasi. Und das ist schon die Frage, was machen die mit Textilien eigentlich, ne? Was passiert mit denen?
Also generell kann ich sagen, ist ja, also ist das Ziel, dass es einfach weniger wird. Das heißt, dass man auch selber, also deswegen gibt es von mir, ich weiß, die Leute wollen immer so eine einfache Lösung und so einen Freifahrtschein haben, aber den gibt es von mir
Nein,
persönlich nicht, weil genau
leider
das
nein.
soll ja die Lösung sein, dass es weniger wird und dass man seine Klamotten oder seine Sachen, die wirklich defekt sind, die man nicht mehr reparieren kann, die total zerschlissen sind oder auch riechen oder fleckig sind, die macht man einfach in den Hausmüll, weil lieber landen sie bei uns im Müll, als halt irgendwo, wo es halt kein Recycling-System gibt und kein Müll-Recycling, genau.
Ja, absolut.
Und
Ich meine,
ja.
manchmal sieht man ja auch im Fernsehen auch so, ja, im Ausland, also Leute, die so durch Klamottenberge wühlen, ne, so, also riesengroß, die sich teilweise selbst entzünden dann und ah, ist ja ganz gruselig, ne? Oder so Müllberge sieht man ja auch, da sieht man ganz viele
Genau.
Textilien auch da. Und gerade wenn Fashion Revolution Week ist, da wird ja auch ganz viel immer meistens geteilt davon. Ne? Dieses Jahr
Ja.
wurde so ein Müllberg mal geteilt im Rahmen dieser Aktion. Das habe ich natürlich wieder vergessen, wo der war. Es war nicht in Afrika.
Atacama-Wüste ist
Ja,
relativ
danke.
bekannt, ja.
Und genau, der teilweise dann ständig in Brand steht, weil irgendwas sich selbst entzündet hat da drin. Und da nicht nur erwachsene Menschen arbeiten, sondern auch Kinder da irgendwie noch suchen, ob sie irgendwas
Ja.
verkaufen können, was noch fein ist, irgendwie so, ne? Das ist schon echt irre. Und auf der anderen Seite gibt es Länder wie wir, die eigentlich auf dem Pfad sind, wie kann man Stoffe recyceln, quasi ähnlich wie die Idee von der Firma aus Ulm, wo du sagst, ne, die sagen, okay, dann schreddern wir's und machen Füllwatte da draus, ne? Und dort veräkelt es die Umwelt ganz einfach, ja. Also es ist eigentlich, sagt man ja ganz häufig, ne, die europäische Mülldeponie für alles, was wir hier nicht haben
Ja, und
wollen.
das ist halt schrecklich. Und auch wenn jetzt Leute denken, ja, okay, was juckt mich das dort? Naja, es juckt uns schon, weil das landet halt alles im Meer und Mikroplastik. Und also wir sind alle auf der Welt und früher oder später betrifft uns das schon auch, ja.
Absolut, absolut. Ich finde auch total gut, ne, weil ich glaube, es gibt tatsächlich auch so diesen Mythos, dass wenn ich es in die Altkleider, in den Altkleider-Container gebe, dann kommt das noch zu armen Leuten so, ne? Also die sich das nicht leisten können. Ich glaube, so ein Mythos, ja, es stimmt schon wahrscheinlich eher die ältere Generation, also was weiß ich, meine Oma oder meine Mutter, die glauben da ganz fest daran, ja. So, ja,
Dann
und die können
kannst du
dann
denen aber
immer,
ganz
genau,
ehrlich
die.
sagen, einfach mal die Seite von Shein zeigen oder selbst von Primark oder selbst von H&M ist da ja noch teuer wahrscheinlich im Vergleich. Und dann fragt man die, okay, was würdest du machen? Würdest du dir das für 5 € neu kaufen oder für 4 € gebraucht im Secondhand-Laden?
Genau.
Weißt du?
Und dann sind die immer also total verständnislos, wenn dann irgendwie, weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist und viele Organisationen halt darum gebeten haben, guckt mal, ob ihr warme Klamotten habt, die ihr nicht mehr anzieht und so weiter. Und die sagen mal, wieso unsere Altkleidercontainer, die sind doch voll, die Kleiderkammern müssen doch alle voll sein. Die glauben ja auch noch an Kleiderkammern, ne? Die da so, dass das DRK sich sowas leisten kann. Ich glaube, nicht jedes DRK in jedem Ort kann sich das überhaupt leisten, so eine Kammer zu besitzen, die einfach da ist, wo sich jeder bedienen kann. Also das vorzuhalten quasi. Und ich sage dann immer, ja, na, weil das, der Altkleidercontainer ist nicht die Lösung. Ja. Ich finde total spannend, was du vorhin gesagt hast, weil meine Lösung war lange, lange Zeit, oder ist es eigentlich auch immer noch, dass ich erstmal in den örtlichen, jetzt habe ich Altkleider, aber das nicht,
Sozialkaufhaus,
genau, ins örtliche
Secondhand, ja.
Sozialkaufhaus, danke, gehe. Weil man häufig dort die Sachen, also die werden gleich durchgeguckt, wenn nicht, also zumindest kenne ich das. Ja, wir sind ja vor 3 Jahren von Dresden nach Göttingen gezogen, da habe ich auch viel aussortiert von Dingen, die ich dann nicht mehr mitgenommen habe. Und dann weiß ich, okay, wenn ich da hingehe, stellt sich einer mit meiner Tüte dahin, guckt es durch und sagt mir sofort, das können wir gut gebrauchen und das nimm bitte wieder mit und das schmeiß bitte in deinen Müll. Ja, weil manchmal
Genau.
kann man es echt schwer einschätzen und, gerade im Sozialkaufhaus zum Beispiel jetzt in Dresden, manchmal nehmen sie Unterwäsche an, manchmal sagen sie, nee, hau das bitte gleich in den Müll. Also das hängt auch ein bisschen immer vom Bedarf ab, den die so haben. Ne? Also dass sie quasi auch nur das annehmen, wo sie auch wissen, okay, das können wir hier in unserem Kaufhaus überhaupt noch weiter vertreiben. Ne? Und die Leute, die hingehen, die haben ja meistens eine Sozialkarte, also in Dresden haben die so eine Berechtigungsschein und dann können die da einkaufen halt quasi so wie wir halt einkaufen jetzt bei Primark jetzt vielleicht lieber nicht gleich, aber im Kaufhaus, im Supermarkt und so weiter. Das fand ich eigentlich immer bis jetzt eine gute Lösung. Aber tatsächlich habe ich die noch nie gefragt, was macht ihr eigentlich mit den Klamotten, die nie verkauft werden, weil irgendwann müssen die ja auch mal entrümpeln oder Sachen rausnehmen, was ich einfach, ne, also so Ladenhüter in Anführungsstrichen, das habe ich echt noch nie gefragt. Das muss ich nachholen, stelle ich fest.
Also tatsächlich, also ich finde auch Sozialkaufhaus, wenn man eine richtig gute Lösung, ich nutze das auch sehr gerne und finde es auch dahingehend gut, weil es genau den Aspekt hat, was, glaube ich, viele sich durch den Altkleidercontainer erhoffen. Nur, dass dann einfach auch Arbeit wegfällt, weil die Sachen aus dem Container muss man ja auch erstmal sortieren und dann eventuell entsorgen und irgendwie
Ja.
verteilen. Deswegen würde man da auch ganz viel Arbeit denen abnehmen, wenn man die Sachen auch direkt im Sozialkaufhaus einfach abgibt. Und die direkt dann schon sagen, das nehmen wir das nicht. Und also ich weiß von unserem jetzt auch nicht so, was wirklich mit den allerletzten Sachen passiert, aber die sagen das, also die haben halt immer so 1-Euro-Tage auch, wo sie die Sachen dann noch richtig günstig verkaufen, wo man auch wirklich sagt, also da sollen ja auch wirklich nur Leute einkaufen gehen, die das dann auch, also sich anders nicht leisten können. Deswegen da auch bitte von absehen. Vielleicht, also es gab es bei uns schon ein bisschen so ein, Aufschrei, dass halt so jüngere Studentinnen sich halt teilweise dort Markenklamotten gefunden haben und die dann halt weiterverkauft haben online. Und sowas geht natürlich nicht, weil es ja wirklich auch gedacht ist, dass das ein Sozialkaufhaus ist und auch mal Menschen, die sich sonst nicht leisten können, auch mal Glück haben dürfen, sich ein Markenteil für ein paar Euro nur zu schießen. Und das ist natürlich, ja, sollte man von absehen. Und da gibt es bei uns eben so ein Euro-Tage, was, wo die Sachen dann auch wohl ganz gut weggehen. Also selbst die letzten Sachen. Ja. Und die, selbst die Leute nutzen das dann auch. Das, ich habe es auch schon mal erlebt, dass die dann, die haben ja so dann auch die Möglichkeit, sich saisonal einzukleiden, dass sie es dann kaufen und dann aber auch wieder bringen. Und das ist ja auch ein Kreislauf.
Absolut.
Ja.
Absolut. Ja. Ich frage mich gerade, ich gehe jeden Tag, wenn ich zur Kita gehe, an der Straße vorbei. Die Straße ist eine Anlaufstelle für Obdachlose. Also die können sich früh da ihr Frühstück abholen. Und genau, wenn die irgendwas haben oder wenn die gar Post geschickt bekommen müssten, könnten sie es dort an diese Adresse schicken lassen. Ich glaube, das nutzen sehr wenige. Aber genau, es ist so die Anlaufstelle einfach für Menschen, die kein Obdach haben und eben für die Arbeiter, die für die Straße arbeiten. Das ist quasi der ihr Büro, quasi, wo die sich treffen und dann aufteilen und gucken nach ihren. Die kennen ja ihre Leute, glaube ich, hier dann schon ganz gut. Und ich habe gerade überlegt, ob man auch die ansprechen könnte, ne? Ob die vielleicht auch ein kleines Klamottenlager haben, wenn die sehen, ne? Guck mal, das fällt dem alles vom Körper. Jetzt such dir hier ein paar neue Sachen aus. Das werde ich auch mal machen. Die
Oder auch bei der
ansprechen.
Heilsarmee kann man immer fragen am Bahnhof.
Ja,
Aber da immer nach, genau, und das ist auch immer das Wichtige, immer nachfragen, was sie brauchen. Nicht einfach Sachen vorbeibringen, nachfragen, weil sonst hat man auch, weil du auch von der Ukraine erzählt hast,
das war so das Letzte,
war ich
was mir
auch
eingefallen
dabei.
ist. Genau.
Ja, aber da war ich habe jetzt so gelacht, weil ich war da auch dabei. Wir haben, also hier bei uns in der Stadt haben sich ein paar Leute zusammengetan. Geschlossen und haben dann eine ganz große also Sammelaktion gestartet. Und da haben wir dann auch die Sachen, die Spenden eben, es waren hauptsächlich eben Klamotten, verpackt und dann halt da in die Lastwägen und hier und da, und da habe ich auch geholfen. Ja, man denkt halt nicht, die Leute sehen das dann wirklich als Grund, einfach alles loszuwerden. Da waren Glitzer, kleine Glitzertops, da waren hochhackige Sommersandalen, da waren also einfach Sachen, wo du dir nur denkst,
Brauche ich
really?
gerade.
Da hast du jetzt echt einfach deine aussortierten Sachen weggehauen. Ja, und sowas ist natürlich dann eigentlich nur mehr Arbeit für alle Beteiligten.
Ja. Wie stehst du zu so Vintage-Läden, also die quasi so Secondhand-Kleidung verkaufen?
Finde ich voll okay, wenn die es jetzt nicht gerade im Sozialkaufhaus kaufen und dann da
Ja, okay.
weiterverkaufen, sondern irgendwelche anderen Quellen haben. Finde ich voll okay. Was ich persönlich nicht, also ich liebe es eigentlich so von der Idee und ich mag auch die Klamotte, den Style und sowas und ich finde, man kann da auch immer ganz nette Sachen finden. Was bei mir das Ding ist, weshalb ich da ganz oft nichts kaufe, ist, weil einfach super viele Sachen aus den ja älteren Jahrzehnten einfach aus Polyester sind. Oder dass sie doch noch so sehr riechen und ich finde, das kriegt man halt echt kaum raus. Also ich habe jetzt noch, also es gibt, da habe auch schon alles Mögliche ausprobiert, aber das funktioniert auch nicht immer, den Geruch rauszukriegen. Ja, dass man da einfach drauf achtet. Und dass man eigentlich schon, und oft sind ja gar keine Zettel drin, gerade bei so Klamotten so aus den 70ern oder so. Und das ist halt echt oft Polyester aus der Zeit, muss man schon sagen.
Weil das beobachte ich gerade so in dieser Generation, so die jetzt Studenten sind, dass sie da sehr darauf achten, in solchen Läden quasi einzukaufen und lieber Dinge, die es schon immer gab, quasi zu benutzen. Und
Also ist ja schon mal ein Fortschritt, auf jeden Fall.
teilweise
Finde
auch
ich
mit,
schon.
dass hier ab und zu mal so ein Riesenmarkt in unserer großen Lokhalle ist. Die kommen extra her und haben dann so ein Riesen. Wie heißt denn das? Kilo Vintage Sale oder so
Ah,
ähnlich heißt
ja,
das. Genau,
genau.
das zieht so durch Städte durch. Wo ich mich mal
Ja.
gefragt habe, okay, wo kriegen die eigentlich diese ganzen Klamotten her? Irgendwo muss das ja
Frage
auch
ich mich
herkommen.
auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war auch jetzt Anfang des Jahres da auf der H&H in Köln und Dann habe ich da auch in so einem Viertel mein Hotel gehabt, wo dann ganz viele so Vintage-Läden sind. Und bin da auch in zwei, drei gewesen, weil ich mir so ein, ja, bestimmtes Kleid irgendwie im Kopf hatte. Und habe mich dann auch gefragt, wo kriegen die das eigentlich alles her? Ja, aber keine Ahnung, weil das ja dann doch auch Massen sind. Aber also da bin ich überhaupt nicht
Ja,
drin,
weil ich
wo
merke
das
auch, das werden
herkommt.
immer mehr so Läden. Ne? In meiner Jugend, in Anführungsstrichen, so vor 20 Jahren ungefähr, gab es ungefähr immer nur einen Secondhand-Laden pro Stadt. Und da weiß ich noch, da habe ich mal versucht, was loszuwerden. Also da bin ich mal hingegangen mit einer alten Hose, glaube ich, einer alten Kurzschlaghose. Und da war es noch so, da hat man dann so einen Zettel ausgefüllt mit Namen und dann hat die Hose eine Nummer gekriegt quasi, die wurde da so ins Label reingetackert, das weiß ja. Und dann hat der Händler so gesagt, ja, du kannst in 4 Wochen mal wiederkommen, wenn ich sie verkauft habe, dann kriegst du hier deinen Anteil X so. Da war dann so ein Anteil
Ich glaube, das
ausgemacht
ist schon
quasi.
auch immer noch
Ist das immer
so.
noch so, ja? Also
Ich glaube
so
schon
kenne
in
ich
den
das
kleinen
quasi.
Secondhand-Läden schon.
Ja.
Also ich kenne das auch so. Aber also in diesen Oldschool-Secondhand-Läden ist es, glaube ich, schon auch noch so. Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch Kleidertauschpartys, Mädchenflohmarkt, solche, also
Ja.
Flohmärkte en masse. Also ja, deswegen
Eigentlich brauchen wir
einfach,
gar keine
also
neue Kleidung nähen. Eigentlich
nein,
haben wir genügend
man darf
Kleidung für
nicht
die
für die
ganze
ganzen.
Menschheit.
Ich kann noch nicht nur für die ganze Menschheit, da kann ich auch noch eine Zahl droppen. Für 6 Generationen werden wir ausgestattet.
Okay.
Aktuell.
Ich merke es ja bei den Klamotten für meine Kinder, ne? Also meine Kinder kriegen die gebrauchten Klamotten von anderen Kindern und ich gebe die ja auch wieder weiter. Und dann denke ich mir, okay, wir sind jetzt schon die dritten oder vierten. Und zählt und zählt und zählt, es geht nie kaputt, ja. Genau.
Genau, wenn man es dann auch noch repariert, das ist ja auch zurzeit eben unser Ansatz bei
Ja.
uns, bei Lulut, dass man die Sachen halt auch einfach, also dass man dieses Reparieren mittlerweile wieder salonfähig macht.
Ja.
Und ja, auch Dinge, wo man vielleicht, also wir sind ja über den Punkt hinweg, dass teilweise eine Reparatur, wenn man es jetzt, sage ich mal, zum Schneider bringt, teilweise teurer ist als das Teil selber. Und es trotzdem auch viele machen, einfach aus dem
Ja.
Nachhaltigkeitsaspekt, dass jetzt nichts Neues mehr gekauft werden muss. Und genauso auch mit den Klamotten, dass man halt auch wieder diese Zeit investiert, Dinge zu reparieren und ja, einfach um sie dann noch weiter tragen zu können. Und das finde ich total schön. Also, und da merkt man halt auch wieder, dass es natürlich auch irgendwo verloren gegangen ist, dieses Wissen, so über die letzten ein, zwei Generationen, ja, zwei vielleicht nicht, eine Generation. Und dass das auch wieder nachgefragt wird. Also, gerade die Jüngeren, die jetzt auch viel Vintage kaufen, ich meine, die müssen sich auch oft die Sachen umschneidern oder doch upcyceln, ein bisschen ändern. Und dann doch auch reparieren, weißt du, gerade wenn man so ein Einzelteil hat, das man
Ja.
nicht so schnell nochmal nachkaufen kann,
Ja.
dann möchte man das ja auch reparieren und pflegt das auch. Und das ist das, was wir natürlich total unterstützen. Und deswegen haben wir ja auch, wir haben jetzt sogar einen unseren Reparaturen-Online-Kurs kostenlos zur Verfügung gestellt. Also den gibt es momentan kostenlos, die Repair Love Affair, wie sie genannt wird. Man muss einfach ja mehr eine Liebesbeziehung mit seinen Reparaturen eingehen, um oder auch eine Liebesbeziehung entstehen lassen, um gar nicht mehr so dieses meine Reparaturen und dieser Stapel und so, sondern nee, es ist auch, also wir können es ja jetzt mittlerweile sagen von wirklich über Tausenden, die wir da jetzt schon begleitet haben, dass es echt geht. Dass man da gar nicht mehr so eine Abneigung dagegen dann hat, sondern eher denkt, ach cool, ich mache jetzt nebenher, man kann ja auch vieles nebenher machen, dass man dann mal was auftrennt oder kleine Löchlein zustopft oder zunäht. Und wirklich, man hat mehr, man verbringt oft mehr Zeit in diesem Widerstand und oh mein Gott, das muss ich noch machen oder und dann macht man es und so. 20 Minuten später, okay,
So
hätte es
schwer
auch
war es gar
gleich
nicht.
machen können.
Ja. Ich gucke gerade mal neben meinen Tisch, weil da liegt nämlich Mein Haufen.
Ja, genau.
Und da liegen gerade Wintersachen drauf und das gerade so, ach, die brauchen wir gerade nicht so dringend.
Ja, aber das ist auch richtig so. Ich meine, das ist ja dann auch, das ist ja eben gerade nicht so motivierend, wenn man
Ja.
sagt, nee, ich muss jetzt das eine nach dem anderen, so nee, dann doch lieber jetzt das, wenn du sagst, das Basic-T-Shirt hat zwei kleine Löchle, eher die in 5 Minuten kurz zuziehen und das T-Shirt wieder parat haben.
Ja. Ja, genau. Also bei den Klamotten meiner Kinder sowieso, die klopfen ja dann sowieso an. Mama, ist das schon fertig? Das haben die das.
Ja.
Und was ich auch sehr, sehr liebe, gerade wenn es Leute, wenn Leute sagen, beim Reparieren, oh, ich kann nicht so gut mit Nadel und Garn umgehen. Es gibt inzwischen also gut, die meinem Podcast folgen, wissen sowieso, welche Firma ich meine, aber es gibt ja auch inzwischen Firmen, die so Bügelbilder machen für Erwachsene. Also wo man echt, also, sein Shirt quasi nochmal aufpimpen kann, quasi mit einem schicken Bild.
Toll.
Genau, ich bin ja hier so ein Frei-Podcast, von daher kann ich ja sagen, welche ich bevorzuge. Ich bevorzuge absolut Flickly, das ist eine Berliner Firma, die machen alles vor Ort. 100% in Deutschland gestickt und die bügelt man halt einmal auf, mu da muss man nicht nähen können. Also manchmal hat man ja so Bügelbilder, die nach dem Waschen dann so abfallen. Die kennst du bestimmt auch, ne? Die so dann
Ja, genau,
so
also
traurig aussehen und schon so halb wieder
ja.
runterhängen und man denkt, ah, ich muss doch die Seitennaht auftrennen von der Hose drumrum nehmen, damit das hier hält. Und das
Genau.
muss man bei denen halt, nee, das ist halt mega gut,
Oh
wenn man
wow,
sich
das
an
ist
die
cool.
Bügelanleitung hält, wie das da vorgesehen ist, hält das echt bombenfest. Und ich spreche als Mutti von zwei Kindern, die ständig diese Bügel aufbügelt, weil ich sonst
Ah,
mit
das ist gut zu
Löcherflicken gar
wissen,
nicht
ja.
hinterherkomme. Und das
Ja,
Coole
ja.
ist, dass meine Kinder halt da total, also dann, also der Frust über die kaputte Hose ist quasi sofort weg, weil man weiß, man darf sich zu Hause aus meiner Wunderschublade ein Bügelbild aussuchen.
Ach, sehr cool. Ja,
Ja.
das ist doch schön, genau.
Ja, und
Voll
ich finde,
schön.
also da muss man nicht mal nähen können. Und alle meine Freunde, die nähen können, immer sagen, was machst denn du da? Ich sage, ich bügel so ein Bügelbild drauf. Und die haben eben auch ganz coole für Erwachsene tatsächlich, also mit Erwachsenenmotiven, also so mit Toten, also mit, was heißt das? Totenköpfe wollte ich jetzt gerade sagen. Aber ach, ich habe die, ich guck mal hier in
Richtig
meine,
cool.
warte mal, ich guck mal in meine Wunderschublade, dann kann ich dir sagen, hier zum Beispiel, guck mal, ich zeige dir mal ein paar größere. Mein Mann hat mir zu Weihnachten einen individuellen Adventskalender daraus gemacht. Aber hier zum Beispiel hat man so kleine Eichhörnchen auch drauf.
Ja, ach
Ja, das
cool.
ist nicht unbedingt Kinder. Das wäre Pirat, ist jetzt wieder Kind, ne? So,
Ja,
aber
ja.
was haben wir hier? Oder mit Ankermotiv. Das sind
Ja.
jetzt die großen, die ließen sich jetzt gut schnappen. Aber was zum Beispiel auch süß ist, so kleine
Ah, das ist ja auch
Fahrräder.
cool.
Ne? Wenn
Ja.
man die Fahrradhose an bestimmten Stellen kaputt gegangen ist, kann man sich da so ein Fahrrad draufbügeln. Und was sehr, sehr
Ja,
beliebt ist
oder
bei
halt
meinen
alle,
Kindern,
die.
es sind Pflaster. Also die haben so Pflastermotive, dass man kann man
Ah,
die
ja,
Hose
das ist auch
pflastern
süß.
quasi.
Ja, genau.
Genau, aber die haben auch für Erwachsene irgendwie so magische Hände und eben auch Flicken, die man mit Kindern selber bemalen kann, wenn man Textilstifte dafür
Das ist
benutzt und
auch
dann.
richtig
Ja,
cool. Gute
aber jetzt
Idee.
habe ich viel, viel Werbung für die gemacht. Man kann natürlich auch jeden anderen Flicken drauf bügeln und hoffen, dass der hält. Natürlich. Selbstverständlich.
Genau, oder halt die, also weil mir fehlen total Flicken, die einfach ganz einfache geometrische Muster, also Formen haben, ja, die gar nicht irgendwie ein Motiv haben,
Ja.
fehlt mir total. So eine Firma, also wenn jetzt irgendjemand da in dem Bereich tätig ist, bitte bringt doch sowas mal raus. Also ich habe jetzt nur hier bei uns bei Müller mal welche gefunden, die sind so Dreiecke und die kaufe ich dann quasi immer auf, wenn ich die dort bin. Aber man kann die natürlich auch super easy selber machen. Also wenn man da gerade irgendwelche Stoffe noch, Stoff ist perfekt aus Stoffresten, dann macht man
Ja.
einfach das Flisofix auf die eine Seite,
Das
also das
stimmt, ja.
doppelseitige Bügelflies und schneidet die sich selber aus und kann die dann auch nochmal mit so einem engen Zickzack, also so einem ganz engen Zickzack umranden und hat dann halt auch ein Set eigene Patches, ja, die man
Ja.
dann immer hernehmen kann.
Ja, genau, das
Also,
stimmt, ja. Also man muss sie natürlich dann noch umranden, ne?
ja, genau.
Aber auf jeden Fall. Und was ich auch ganz cool, was ich auch mega finde beim Reparieren, ist, das Loch gar nicht zuzumachen, sondern hinter das Loch ein Motiv zu
Ja,
machen oder ein
auch gut.
Karo-Musterstoff oder irgend sowas. Das erinnert dann zwar ein bisschen so an die Punk-Szene der Waren die Punk-Szene groß? Jetzt sage ich bestimmt was Falsches, sage ich lieber gar nichts.
80er, 90er,
Hätte ich,
sowas,
also
ne?
vorsichtig hätte ich das jetzt auch gesagt. Genau. Oh, die haben ja ganz oft die haben ja ganz oft diese Streifen, Muster gehabt, schwarz-weiß oder kariert schwarz-weiß. Und das haben die ja ganz oft dann auch ihre eigenen Klamotten so repariert.
Da kann man sich wirklich kreativ austoben. Und wir unterscheiden auch immer, weißt du? Wir unterscheiden auch immer. Bei einer Reparatur kannst du sagen, okay, muss das jetzt perfekt sein? Ja, es gibt ja Klamotten, da will man nicht, dass man das sieht, was ja auch vollkommen okay ist. Gehst natürlich anders ran, aber es gibt so viele Klamotten, wo es echt so ein better done than perfect ist. Ja, also da hängt man sich dann irgendwie, da hält man sich so lange auf, obwohl es dann echt manchmal auch einfach mal okay ist, wenn es einfach irgendwie erstmal gefixt ist. Ja.
Ja, vor allem an Stellen, die man eh nicht sieht, unter der Achsel,
Ja.
im Schritt von der Hose, wo ich mir denke, es muss da nicht perfekt sein.
Genau.
Guckt kein Mensch hin. Ja,
Eben. Und da
genau.
ist ja trotzdem auch Übung macht den Meister. Also
Absolut, absolut.
die erste Schrittreparatur von der Jeans wird jetzt vielleicht nicht so optimal, wenn man es selber ausprobiert. Wenn man sich dann vielleicht bei einem Kurs Infos holt und dann nochmal probiert, wird es wahrscheinlich besser. Und dann bei der nächsten wird es nochmal besser.
Ja. Genau, und dann gibt es ja eine ganze Bewegung. Die Flicken, die ich genannt habe, sind ja, gehen ja schon fast in diese Richtung. Gibt es ja eine ganze Bewegung, die sagt, dass da, das sollte sogar sichtbar sein, die Reparatur. Also die Reparatur absichtlich so zu gestalten, dass man eindeutig sieht, dass es eine Reparatur ist. Nun fehlt mir natürlich auch wieder gutes Vorwissen, aber ich bilde mir ein, dass die Japaner dort sowieso vorrangig waren und sowieso schon immer Techniken hatten, um Reparaturen sichtbar zu machen. Tatsächlich kannte ich das zunächst von gar nicht von Kleidung, sondern in Japan gibt es so eine Tradition, wenn Porzellan kaputt geht, dass man das zusammenklebt und dann, also dass man es natürlich repariert und dann diese Bruchstellen besonders hervorhebt mit also besonders edel wäre es jetzt zum Beispiel die ganzen Bruchstellen mit dem Goldstift quasi nachzuzeichnen, aber eben auch andere Formen von Nachzeichnen, sodass man dieses Gebrochene sieht. Und erst später habe ich gelernt, dass die mit diesen Sashiko, ist glaube ich eine Technik von denen, das auch schon so dieses sichtbare Reparieren quasi mit Sashiko sind bestimmte geometrische Muster, die man da glaube ich stickt. Und eben mit dem man auch diese sichtbaren Reparaturen machen kann. Und dann ist natürlich, dauert ja dann immer nicht lange, bis das dann auch mal nach Europa schwappt. Ja, und das nennt man jetzt neuerdings Visible
Genau.
Mending. Damit das quasi, damit man sich keine kulturelle Aneignung macht, sondern da quasi einen eigenen Stil hat. Ja, und bietet ihr das auch in euren Kursen an, dieses sichtbare, also bewusst sichtbar reparieren?
Also sagen wir es mal so, wir erwähnen das natürlich. Aber Visible Mending ist für mich jetzt auch, es ist ein sehr großer Bereich. Also für mich gehört dazu auch beim Stricken wird das ja auch ganz viel angewendet, also gerade bei Strickpullis. Und da gibt es ja so viele Techniken. Und da muss einfach jeder für sich auch so ein bisschen eine Technik finden, die man selber mag und so ein bisschen ausprobieren. Aber klar, also es ist auf jeden Fall Teil also in unserem, gerade in diesem Reparaturenkurs, Repair Love Affair, da. Ich meine, der ist schon sehr umfangreich, aber es ist ein Grundlagenkurs zum Reparieren. Also da haben wir dann natürlich Ideen da zum Visible Mending, aber da gibt es dann natürlich nochmal nischigere Accounts, wie hier jetzt Reparieren ist Liebe, ist ja auch ganz groß mit dem Visible Mending und Sticken und oder gerade so internationale Accounts aus Japan, sonst noch wo, USA. Die das ja auch nochmal auf ein krasseres Level
Die haben
heben.
historisch mehr zu
Aber
bieten dazu, ja.
ja, und aber doch, wir haben auch, also gerade auch in unserem Upcycling-Kurs, da hat Claire ziemlich cool zwei Jeansjacken aus mehreren Jeans hergestellt. Und die eine ist auch extra so gemacht, dass man die Teile der Jeans erkennt. Also die Designelemente. Und da hat sie auch extra aus alten Jeans von ihrem Vater, wo dann wirklich auch so abgewatzte Stellen waren, hat sie das zum Beispiel in so einer Taschenklappe mit eingebaut oder an eine andere Stelle, wo dann auch nochmal, weiß gar nicht, Flecken oder auch so ein bisschen abgewatzt war, hat sie eben diese Sashiko-Technik drüber gemacht. Und nochmal so alles als Designelement auch integriert. Genau, also das machen wir auf jeden Fall. Wir machen eigentlich immer so ein, wie soll man sagen, unser Ansatz ist immer weniger so, es ist jetzt die Anleitung, Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Also klar, bei den Nähanleitungen, bei den Schnittmustern schon. Aber in unseren Kursen ist es mehr so, wir zeigen das und zeigen dir aber auch, wie du es für dich am besten anwenden kannst, weil es ja doch für jeden auch unterschiedlich ist und dass wir da auch ermutigen, dass man eben, was es braucht, um darüber nachzudenken, was man braucht, ja, und zu auch erkennen, auch zu erkennen und nicht einfach irgendetwas nachzumachen, um dann zu merken, ah ja, okay, aber das passt eigentlich gar nicht zu mir.
Da sind wir ja schon
Also
bei diesem,
Individualität ist da echt ein großer, großer Punkt bei uns, ja.
ja, da kommen wir eigentlich schon jetzt über Altkleider reparieren quasi zu dem Thema, was du vorhin schon zu Beginn gesagt hast, dass euer auch sehr viel Wert darauf legt, dass die Leute sich nachhaltig mit Kleidung auseinandersetzen und eben, wenn sie Dinge nähen, dass sie diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit haben. Du hattest gesagt, dass dieses nachhaltige Nähen für euch ganz wichtig ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade uns meine nähenden Zuhörer jetzt sagen, okay, aber also wenn ich was nähe, na klar liebe ich dieses Teil oder so. Von daher, was sind da für euch wichtige Aspekte? Oder wenn jetzt jemand sagt, oh ja, ich habe schon so ein paar Leichen in meinem Schrank genäht, also auch ich habe Leichen im Schrank. Jetzt ist ja gerade wie mit Mai, da fällt es immer so ein bisschen auf, welche Nähleichen man so im Schrank hat und welche man eigentlich überhaupt nie anhatte, das letzte Jahr über, außer zum Me Made Mai. Dafür dient diese Aktion ja auch, dass man das erkennt quasi und nochmal gucken kann, warum trage ich dieses Teil nie und warum sollte ich es mir vielleicht nicht nochmal nähen. Genau, aber was sind da so eure wichtigsten Punkte, wo ihr sagt, das sind so diese Werte, die ihr gerne mitgeben wollt euren Mitgliedern, die sich für dieses nachhaltige Nähen interessieren?
Also da gibt es bei uns zwei, gibt, also da unterscheiden wir so unter zwei großen Bereichen. Und zwar einmal ist das mit Nachhaltigkeit bedeutet für die meisten eher aus Sachen zu nähen, die es schon gibt. Also dass man eben upcycelt oder sagt, ich nehme einen, was weiß ich mache aus einem großen Stoff, den ich schon da habe, sagen wir mal, das war ein Mantel oder ein Betttuch oder eine Decke, nähe ich mir was. Das ist ja auch irgendwo nachhaltig, weil es natürlich schon im Kreislauf drin ist. Aber ich sage mal, die meisten bei uns nähen ja wirklich, kaufen sich Stoff und nähen auch. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also das machen wir auch. Nur da ist unser Ansatz, dass man dann sagt, okay, aber dann lass uns doch an der Planung ansetzen, dass wir auch wirklich was nähen, was wir dann auch gerne tragen. Und eben nicht, wie wir es alle kennen, dass man sagt, oh, das ist ja schön und ach nee, ich muss mich nicht abmessen oder ach nee, Probeteil brauche ich nicht, nee, und dann am Ende ist es was, was im Schrank hängt, weil es entweder nicht passt, es also von der Größe nicht passt oder von der Form nicht passt oder man sich doch nicht drin wohlfühlt, weil an der, wo man es gesehen hat, sah es cool aus und für mich sind Blümchen halt nichts. Und dass man sich da wirklich mit auseinandersetzt, was, also das machen wir immer, sagen wir mal so, das sind so Faktoren, die wir immer mit einbeziehen in unseren Kursen oder in unseren Inhalten sind eben, okay, was brauchst du, damit du das so nähen kannst, dass du es auch wirklich gerne trägst? Und wie kannst du doch auch noch Sachen integrieren, also die schon vorhanden sind, wie jetzt zum Beispiel bei unserer neuen kurzen Hose Rivière, die jetzt ja kommt. Die besteht aus mehreren Teilen, also es ist nicht nur Vorderteil und Rückteil, sondern aus mehreren Schnittteilen. Und da haben jetzt einige von unseren Designnäherinnen echt aus Jeans, also entweder aus Stoffresten, die Hose zusammengenäht, also sich so zusammengestellt und genäht, oder aus Jeans, die sie noch hatten. Also eine hat es, glaube ich, aus Jeansstoffen gemacht und die andere hat es wirklich aus übrigen Jeans gemacht, die sie noch hatte. Und also die sie halt aussortiert hatte. Und sowas, ja, erwähnen wir natürlich auch immer, wann es Sinn macht, wo man das integrieren könnte oder keine Ahnung, wir haben auch einen Upcycling-Kurs haben wir natürlich. Wir haben auch einen Kurs Stoffreste-Magie, wie man eben auch Oberteile sich zaubern kann aus Stoffresten, aber halt nicht so, dass es dann, sag ich mal, so aussieht, sondern eben, Und das, finde ich, hat Claire immer wieder, bin ich da auch wieder baff, selbst nach wie viel, 11 Jahren machen wir das. Ich denke, wo kriegt sie diese Ideen her? Und dann macht sie irgendwie so und gibt dir 2 Tipps und dann denkst du, ja, krass, ja. Und das macht ein Design aus, dass es halt auch richtig cool aussieht und eben wie gewollt, aber du hast halt einfach Stoffreste dafür verwendet, die du irgendwie eh schon hattest, ja. Und ja, das ist uns schon immer wichtig, aber natürlich auch die Kombi mit dem Neuen, also oder auch Trendteile. Wir sagen ja auch nicht, ah, oh, nee, du darfst keine Trendteile nähen, also sowieso nicht, das du darfst nicht, gibt's bei uns eh nicht. Sondern einfach nur, dass man sich darüber bewusst ist, ja, dass man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt was, was mir richtig gut gefällt. Ich weiß, ich werde das einfach diesen Sommer rauf und runter tragen, aber nächsten Sommer vielleicht auch nicht mehr, ja. Und dass man dann aber vielleicht schon im Hinterkopf hat, vielleicht gefällt es einer Freundin, die fragen könnte, ob sie das dann haben möchte, oder gebe ich es ins Sozialkaufhaus oder ja. Oder nähe ich mir daraus dann doch noch was anderes? Ja, kann man ja auch machen, wenn es ein Kleid ist, dass man sagt, da mache ich mir eine Bluse draus nächsten Sommer. Oder genauso auch, wenn man Teile hat, wo man sagt, okay, die habe ich jetzt nicht getragen. Was genau gefällt mir daran nicht? Also erstmal in die Analyse gehen. Ist es die Passform? Ist es der Stoff? Muss nur ein bisschen was geändert werden und dann gefällt es mir. Oder ist es wirklich was, wo man auch ehrlich zu sich sein darf und sagen kann, hey, diesen Stoff, ganz ehrlich, was habe ich mir dabei gedacht? Ja.
Ich
Den
hätte
werde ich eh
sofort ein
nicht
Beispiel im
tragen.
Kopf.
Ja, es kennt jeder von uns, ja. Werde ich nicht tragen und wie oft hatte ich das? Also ich mache das total gern mit Freundinnen. Wir haben halt das Glück, dass wir auch ähnliche Größen mit ein paar haben und dass sie was aussortiert und sagt, Gott, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und ich sage, boah, geil. Und genauso andersrum auch. Und da einfach mal wirklich in Austausch gehen. Und da helfen natürlich auch so Communities von Gleichgesinnten, wo man sich austauschen kann oder vielleicht auch mal erstmal an Erfahrungsaustausch gehen kann. Hat jemand das schon genäht? Oder habt ihr einen Tipp für, ich stelle mir eine Bluse vor, die soll so und so aussehen, oder ein Kleid, habt ihr einen Tipp für mich? Oder eben auch, ich habe das genäht, vielleicht kann jemand anders damit was anfangen. Das finde ich ja so cool, dass einige Instagrammerinnen sehe ich jetzt immer öfters, dass die ja dann ihre selbstgenähten Sachen auch wie so ein Flohmarkt, also entweder über Vinted anbieten und dann den Link reinstellen oder halt direkt über Instagram. Finde ich mega. Also ich gucke da immer, wenn es welche sind, die so die gleiche Größe tragen und wo ich den Stil mag, weil ich denke, das ist doch, dafür ist ja so eine Näh-Community auch irgendwie so wertvoll.
Ich gucke jetzt gerade noch mal durch unsere Fragen, weil ich hatte so ein paar aufgeschrieben, aber ich glaube, wir haben alle so
Ich denke
ganz,
auch.
ganz locker und lässig beantwortet quasi. Aber wenn es aber zum Schluss so ein bisschen zusammenfassend zu sagen quasi, das heißt, wenn vom Sommer machen das ja viele hier einen Kleiderschrank umstellen, quasi in Sommergarderobe und dann fällt auf, ne? Dann fällt ja vieles auf. Das heißt, wenn ihr heute als Zuhörer euch mitnehmt, das nicht gleich ungesehen zum Altkleidercontainer zu tragen, sondern vielleicht mal durchzugehen, zu gucken, was könnte Freunden gefallen, was könnte vielleicht auf dem nächsten Flohmarkt gefallen, was kann ich vielleicht auch ins Sozialkaufhaus geben oder genau meine Community nutzen und sagen, hier, also ich habe ja auch eine strickende Community, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, ob die für, gibt ja vielleicht auch Leute, die dann nähen können und sagen, hey, ich würde gerne mal ein selbstgenähtes Teil tragen, quasi, was nicht von irgendjemandem aus Bangladesch genäht worden ist, unter widrigsten Bedingungen. Genau, also wenn wir euch also heute anregen konnten, darüber nachzudenken. Und als zweiten Schritt, wenn ihr kaputte Kleidung habt, vielleicht auch zu gucken, hey, so viel Kraft kostet es gar nicht zu reparieren. Also ich repariere ja auch unheimlich gerne und für mich war immer das schlimmste Reißverschluss, Anorak-Reißverschluss. Ich habe mir gedacht, die dürfen nicht kaputt gehen. Ich habe keine Lust, die zu reparieren. Und die lassen sich so schnell entfernen und neu reinnähen. Ihr glaubt es fast gar nicht. Das ist wirklich der Oberhammer, wie schnell ein Reißverschluss ausgetauscht ist und wieder eingenäht ist. Und dann funktioniert die ganze Jacke halt auch wieder super tippitopp, ne? Das ist halt einfach mega. Und der letzte
Ich habe hier
Schritt.
gerade,
Ah, du hast
witzigerweise,
gerade.
Entschuldigung, ich
Du
habe hier
hast.
gerade neben mir eine Hose, habe ich heute angefangen, nebenbei von meinem Sohn. Die ist jetzt komplett durch, also die werde ich jetzt weghauen. Aber was mache ich? Ich trenne den Reißverschluss raus, natürlich.
Der geht noch
Und
gut.
nehme noch
Bei meinen
die.
Kindern ist das immer das Erste, was kaputt geht, der
Ja,
Reißverschluss.
nee,
Ja.
der geht gut. Und genau, und natürlich die Jeans-Teile hinten, da ist fast gar nichts abgewetzt, werde ich auch noch rausschneiden, weil die kann man auch immer gut als Patches oder sowas
Ja,
dann noch verwenden.
absolut. Also genau sowas zu tun, habe ich auch. Ich habe auch noch, also meine ganzen Reißverschlüsse sind eigentlich irgendwie aus irgendwelchen Flohmärkten, wo Leute bei Oma ganz viel gefunden haben, die mehr wissen, wohin damit. Oma kann schon nicht mehr nähen, war halt blind und dann her damit. Das ist immer so meins.
Da ein Tipp von mir, immer den Reißverschluss ausprobieren, bevor
Ja.
man den einnäht. Also wenn man Gebrauchte kauft oder generell immer, weil manchmal sind die auch trotzdem von der Industrie kaputt, immer den Reißverschluss erstmal. Das haben wir wirklich im Atelier damals immer wieder gehabt, dass der eingenäht wurde und dann war es so,
Der
der
geht
ist
gar nicht mehr.
kaputt.
Scheiße.
Ja.
Nee, das mache ich, genau. Genau, und der letzte Schritt ist natürlich jetzt für alle, die ihre Kleidung sowieso schon herstellen. Ich glaube, das gilt für nähende als auch für strickende oder häkelnde Personen, sich vorher Gedanken zu machen, was ist das für ein Teil, was ich da anfertige, zu welchem Zweck soll das dienen? Vielleicht auch, den Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen, vielleicht auch mal gucken, was hängt schon so in meiner Garderobe? Ja. Und mit was lässt es sich vielleicht auch gut kombinieren, dass es wirklich ein Teil wird, was dann halt auch gerne getragen wird. Ja, das ist ja häufig auch so, was weiß ich, mir hat der neongelbe Stoff gefallen und ich habe mir daraus eine quietsche neongelbe Bluse genäht. So, aber es passt kein Rock dazu, es passt keine Hose dazu, nur die Bluse geht nicht. Und das wäre dann eben schade, also dass man da auch genau darauf achten kann.
Ja,
Ja.
oder auch ganz easy, wenn man jetzt nicht jemand ist, der sich leicht verleiten lässt zum Kaufen, sage ich mal, sondern schon sagt, okay, nee, ich will mir meine Klamotten schon am liebsten selber irgendwie machen, ist auch wirklich, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob der Schnitt mir steht, einfach in den Laden zu gehen und anzuprobieren. Also ich glaube irgendwie, man vergisst es, weil man dann so auf diesem Selbermacht-Trip ist. Aber ich mache das mittlerweile echt. Dass ich einfach, ich gehe in H&M, mache da eh meine Recherche, gucke, was da los ist und probiere auch gleich ein paar Sachen an, weil ich mir denke, cool, kann ich gleich mal testen, ob mir jetzt bauschige Ärmel stehen oder keine Ahnung was, ja,
Der
bevor ich
neueste
mir da
Trend,
irgendwas
was für
nähe.
ein ist.
Ja, also
Ja.
einfach, um mal zu gucken, auch einen neuen, vielleicht um auch sich zu trauen, wirklich mal etwas an sich zu sehen, was man vorher noch nicht kannte. Und man vielleicht, also ich werde immer wieder überrascht, dass ich mir denke, so, okay, das hätte ich ja jetzt echt nicht gedacht. Und da einfach mal ein bisschen rumzuprobieren, wenn man da eh ein bisschen, weil manche haben da ja schon, sage ich mal, so ein bisschen eine Krise, dass sie nicht wissen, was sie überhaupt tragen sollen. Und das einfach mal auszutesten. Oder wenn man es nicht im Laden machen möchte, auch mal ein paar Sachen einfach zu bestellen, wo man sagt, hey, die wollte ich schon immer mal gucken, ob das was für mich ist, weil das ist auch was Nachhaltiges für mich, weil wenn du dann weißt, hey, der Schnitt steht mir und den mag ich und du wirst ihn dir danach halt noch ab und also mehrere Male nähen. Ach, das Thema Wohlfühlschnitte haben wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen, das ist ja auch so ein Riesending, aber du wirst ihn dir im besten Fall mehrere Male nähen, dann ist das auch eine Form von Nachhaltigkeit, weil du
Ja.
dann einfach für dich einen Schnitt gefunden hast und den gerne trägst.
Ja, auf jeden Fall. Also ihr seht, wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden über das Thema reden, aber irgendwie muss man ja auch
Auf jeden Fall,
für eine
aber
Podcast-Folge
vielleicht
einen
wann
Punkt
anders.
finden. Gerne, Moni. Also du hattest ja auch schon gesagt, dass du überlegt hast, ein paar Podcaster anzuschreiben mit diesem Thema. Und dann bin ich dir zuvorgekommen. Also jederzeit gerne. Ich unterhalte mich ja gerne über solche Nachhaltigkeitsthemen. Und ich hatte letztes Jahr mit Frau Krafteln mal das Thema, inwieweit ist Nähen auch ein revolutionärer und feministischer Akt quasi, um sich von dieser ganzen Modeindustrie freizumachen, die einem ja, ich sage jetzt mal, ein unwahres Bild von Körperformen
Ja.
präsentiert. Also dieses Thema kann halt einfach riesig, also das ist einfach ein Riesenthema. Und vielleicht zum Abschluss, du hattest mir vorhin im Vorgespräch noch gesagt, dass du dich bei der Fashion Revolution Week total engagierst quasi. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Weil ich glaube, das passt total gut zu diesem Thema heute noch und ist vielleicht ein schöner runder Abschluss, was also für die Leute, die dir vielleicht noch nie was davon gehört haben und wo man sich da engagieren kann, wenn man denkt, oh, da würde ich mich auch gern engagieren wollen.
Ja, voll gerne. Also die Fashion Revolution Week findet immer um den 24. April herum statt. Das ist ja der Tag, an dem die Rana Plaza Fabrik 2013 eingestürzt ist in Bangladesch, aufgrund von eben maroden Bedingungen und schlechten Arbeitsbedingungen. Und das war ja so ein Sinnbild für die Textilindustrie. Oder ist bis heute noch so ein Sinnbild der Textilindustrie, weil da sind ja auch Tausende von Menschen und eben vorrangig Frauen, weil in der Textilindustrie dort auch hauptsächlich Frauen arbeiten, ums Leben gekommen, auf tragische Weise. Und dadurch ist die Organisation Fashion Revolution entstanden, die sich mittlerweile weltweit organisiert. Das heißt, es gibt auch einen, ich glaube, der Hauptverein wurde in USA gegründet. Es gibt mittlerweile ein Fashion Revolution Germany e.V. und der ist auch wieder untergliedert in verschiedenen Städten, die sich einfach selbst organisieren und dann mit der Oberorganisation in Deutschland connecten können und durch die halt auch, also man unterstützt sich da gegenseitig, vernetzt sich. Und da finden immer ganz unterschiedliche Aktionen statt zu dieser Woche. Da will man einfach dafür eben Awareness schaffen für dieses Thema. Also einfach Bekleidung, hauptsächlich die ja, Umweltbedingungen, aber auch hauptsächlich die Produktionsbedingungen beleuchten. Und da gibt es dann Filmvorführungen in den Städten oder Kleidertauschpartys oder wir haben jetzt in Ulm eine Modenschau mit den Fair Fashion Stores oder auch dem Ulmer Weltladen organisiert, was auch richtig gut ankam. In München, als da war ich letztes Jahr noch aktiv, haben wir damals sogar über die Stadt, also da hat sich eine Stadträtin sehr für eingesetzt. Und da haben wir echt an einem Samstag am Marienplatz eine Bühne ge gestellt gekriegt und durften Unterschriften dafür damals einsammeln. Da gab es dann die, oh, ich weiß schon gar nicht, wie die Kampagne hieß, die war auf jeden Fall europaweit und da musste man also eine Petition, über 200.000 Stimmen kriegen. Das haben wir leider nicht geschafft, aber trotzdem haben wir an dem Tag sehr viele Unterschriften sammeln können und es war auch wirklich sehr viel Interesse da. Also in München war es wirklich sehr krass, wie interessiert die Leute waren und wenig Gegenwind, also eher positiv. Und in Ulm war es noch sehr nischig, also ich glaube, dass eher so die viele Freunde und Bekannte, das Netzwerk erstmal da war. Aber da sind wir auch noch dabei, das aufzubauen. Und das heißt, wenn man das selber machen möchte, dann einfach mal gucken bei fashionrevolution.de oder sowas. Einfach mal googeln, wie genau die Webseite ist. Gibt es die Städte jeweils, die das machen und dann auch die Koordinatoren der Städte. Und dann kann man die einfach mal anschreiben und sagen, dass man da gerne mitmachen möchte. Oder wenn es die Stadt noch nicht gibt, dann einfach sich mit zwei, drei anderen zusammentun und einfach was organisieren. Also das ist wirklich Eigeninitiative und einfach machen. Also würde ich als erste Anlaufstelle nehmen, vielleicht auch gucken, vielleicht gibt es in der Stadt einen Fair Fashion Laden oder eben einen Weltladen oder sowas in die Richtung Oxfam oder irgendwie so, mit denen man sich zusammentun könnte, um sowas zu starten.
Und dann kann man seine eigene kleine Fashion Revolution Week organisieren,
Ja,
quasi.
oder auch Fair Fashion Touren. Ich biete jetzt auch Fair Fashion Touren durch Ulm an. Und das geht dann natürlich auch darum, um in der Stadt kennenzulernen, was dort geboten wird, aber hauptsächlich um genau das, was wir jetzt hier besprochen haben, auch darüber aufzuklären, was es überhaupt bedeutet und wie jeder auch nachhaltiger sich kleiden kann, ohne groß jetzt zurück, also das Gefühl zu haben, man müsste da jetzt super viel einbüßen oder so.
Ja, cool. Eine schöne Sache und ich glaube jetzt zum Abschluss auch noch mal so ein schönes, so ein schöner Schmankerl. Okay, was kann man so noch außerhalb, dass man selber an der Nähmaschine sitzt und guckt und oder strickt und guckt, dass man eben gute Materialien dafür verwendet. Was kann man vielleicht auch außerhalb noch davon geben, wenn man das gerne möchte, ne? Und sich
Ganz
eben
genau.
vertiefen auch in das Thema. Ich glaube, wenn man sich in so eine Community begibt, wie du sie beschreibst, dann lernt man natürlich auch unheimlich viel von den anderen, von, ne, was es schon gibt. Ja. Ja, Moni, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst und wir uns über dieses tolle Thema unterhalten konnten. Also so traurig manche Aspekte von diesem Thema sind, bin ich ja ein großer Freund davon zu sagen, hey, es hat aber auch viel Gutes, wenn wir was darüber wissen, können wir unser Verhalten ändern. Und da bin ich ein ganz großer Freund davon, sich Dinge bewusst zu machen. Das ist auch mein Job, also mein Hauptjob, sich Dinge bewusst zu machen und dann sich sein Verhalten daran zu verändern.
Ja.
Und das finde ich immer, das trägt immer total dazu bei, in allen Kanälen, die man so zur Verfügung hat, über diese Dinge aufzuklären und nicht zu glauben, ach, das wissen eh alle. Ich glaube nämlich auch nicht, dass das immer gleich alle so wissen. Und da warst du heute ein großer, großer Luxus für den Podcast und die Community, die hinter diesem Podcast steht, nämlich, dass wir brühwarm, ohne dass wir selber recherchieren mussten, die heißen Infos so gekriegt haben, quasi. Vielen
Das
herzlichen
freut mich
Dank
sehr,
dafür.
gebe ich sehr gerne. Gebe ich sehr gerne weiter, natürlich.
Genau, und wer nochmal Anregungen braucht für, wie kann ich gut upcyclen, wie kann ich Lieblingsteile nähen, wie kann ich reparieren, der sei natürlich auf eure Website, die ich auch verlinken werde, hingewiesen, um dort mal ein Kursprogramm zu recherchieren. Und man kann ja ganz, ganz kostenfrei testen, weil du ja sagtest, der Repair Love Affair, habe ich das richtig?
Ganz genau.
Guck mal, das hast du ja auf, also kostenfrei ist. Das heißt, man kann euch sogar ganz kostenfrei testen und gucken, ob euer Stil und das alles zu einem passt. Und dann kann man sich vertiefen in eure Workshops.
Ja, ganz genau. Also da freuen wir uns auch und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast und wir hier ein bisschen über dieses wichtige Thema, ja, sprechen konnten.
Ja. Dann vielen Dank nochmal und an die Zuhörer, egal wo ihr gerade hört und ob es gerade früh oder spät ist beim Nähen oder auch nicht. Wir hoffen, dass wir euch eine schöne Folge aufs Ohr gebracht haben und wünschen euch bei allem, was ihr jetzt tut, noch viel Freude. Tschüss!
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.